kann die Walliser Justiz Brandkatastrophen von Gran Montana unabhängig untersuchen oder muss für Glaubwürdigkeit einen anderen Kanton übernehmen? Ist die Lockerung von Waffenexport aus der Schweiz wichtig für die Rüstungsindustrie im Land und für unsere Armee? Oder landen die Schweizer Waffen so bei Diktatoren und Terrororganisationen? Und müssen wir uns Sorgen machen wegen Donald Trump, seinen Grönland-Plan? Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, bist du dabei. Meine Gäste sind heute Petra Gössi, FDP, Farah Rumi, SP und der Mauro Tuena von der SVP. Ich bin Oliver Steffen und wir lassen los. Lust und Frust von der Woche betroffen gemacht hat mich natürlich der Trauertag am Freitag, wo Menschen an so vielen Orten auf so verschiedene Art an die Opfer und ihre Angehörigen von dieser Brandkatastrophe gedacht haben. In Schulen, an Bahnhöfen, in Zügen, an Flughäfen und natürlich auch an der Trauerfeier selber. Und dort sind die Worte der drei Jugendlichen besonders stark gewesen, die aufgehört haben mit dem Satz, man könnte einem Leben keinen Tag dazu tun, aber den Tag mehr leben. Und die Lust der Woche ist auf der einen Seite der Schnee da unten, aber vor allem die Skirennen zu Adelboden. Dort ist den Organisatoren aus meiner Sicht eindrücklich der Spagat gelungen zwischen Mitgefühl für die Opfer von Gran Montana und gleichzeitig einem Skifest mit einem tollen Sieg von Marco Odermatt. Die Organisatoren haben meinen allergrössten Respekt für das. Petra Gössi, Freude und Ärger bei dir diese Woche.
Ja, ich hatte diese Woche immer noch keine Lust und Frust gehabt, sondern überwiegen hat wirklich noch die Betroffenheit von der Tragödie von der Gran Montana mit dem Freitag, mit dem nationalen Trauertag. Und aber auch das Mitgefühl mit allen, die unmittelbar betroffen sind, die immer noch im Spital sind und aber auch mit allen, die geholfen haben, das hat immer noch überwogen. Und was aber noch dazu kommt bei mir, ist das Gefühl von auch alles, was international abläuft, finde ich schwierig, macht mir eigentlich auch Angst. Also auch da so ein bisschen das Gefühl von, dort, wo man Geborgenheit überkommt, ist im Moment so im privaten Umfeld, bei Kollegen, bei Freunden, so ein bisschen der Rückzugsort. Und das macht mir Bedenken, das macht mir eigentlich Angst.
Ja, wir reden noch über die beiden Sachen nachher. Farah Rumi, bei dir Lust und Frust diese Woche?
Bei mir ist einerseits bei der Frust auch der Betroffenheit war mit Gran Montana, mit dem nationalen Trauertag. Es hat mich sehr mitgenommen. Ich habe es von daheim mitgeschaut. Und andererseits auch der Tod von einer 37-jährigen Frau, die von ICE-Agenten in Minnesota ist kaltblütig ermordet wurde. Und das macht mir eben auch, es geht ein bisschen das hinein, was Petra Gössi gesagt hat, wenn man die Entwicklung anschaut, es macht mir auch Angst. Und Frust kann man dem nicht sagen, aber sicher, was mir Freude gemacht hat, ist insbesondere auch die unglaubliche Solidarität, die wir erfahren haben die letzten zwei Wochen, nicht nur innerhalb der Gesellschaft, nicht nur national, aber auch international. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von Freundinnen und Freunden vom Ausland, aber auch von Parlamentarierinnen, die ich jetzt in der Zeit, in der ich der APK bin, durfte kennenlernen. Und es ist sehr schön, dass eben diese Solidarität weiterlebt und dass man das erfahren darf.
Dankeschön. Mauro Tuena, Freude und Ärger bei dir.
Meine Frust geht in ein ähnliches Thema rein. Ich war wirklich verrückt und auch traurig über die Pressekonferenz am Freitag von dieser Gemeinde Gran Montana. Der Gemeinderat, die hätte nie machen dürfen. Das war ein Desaster. Am Dienstag, wo der Gemeindepräsident angestanden ist, so, ja, wir sind am meisten betroffen, oder? Im Hinblick, dass wir 40 Tote haben und über 100 Schwerstverletzte nicht können anstehen. Jawohl, wir tragen eine Mitverantwortung, sondern hätten so tun, wie wenn er der Ärmste wäre auf dieser Welt. Das geht einfach nicht. Das hat mich wirklich verärgert und auch betroffen gemacht. Die Lust der Woche, es ist auch nur in Anführungszeichen eine Lust, aber auch da, es geht, oder die Solidarität, ich habe die Interviews gesehen mit dem Professor Giovanoli vom Unispital, der in diesem Bereich der Leiter ist, mit der Dr. Katrin Neuhaus vom Kinderspital. Und wie die dann gesagt hat, dass sie Mail bekämpft, dass Leute Haut spenden wollen. Das geht technisch nicht, das kann man nicht. Oder? Man kann diverse Organe spenden, aber Haut geht nicht. Aber das ist etwas, das macht die Leute sehr betroffen. Haut spenden, wollen Essen vorbeibringen. Weil die Leute, das muss man einfach sehen, ist ja unglaublich, was da geleistet wird. Die müssen ja zum Teil bei 40 Grad im Operationssaal, das hat man gehört, auf Tele Zürich, müssen die operieren und sind dann lange Operationen, also 8 Stunden in so einem Operationssaal. Da die Leute gehen, ja, wir bringen Trinken vorbei und wir bringen sonst Neune vorbei. Das finde ich unglaublich. Oder? Das ist wirklich etwas Schönes, wie das Land in so einer schwierigen Situation zusammenhält.
Und wir sind beim ersten Thema und das kann eigentlich noch etwas sein.
In der ganzen Schweiz läuten die Glocken. Letzten Freitag, 8 Tage nach der Katastrophe, ist ein nationaler Trauertag. Im Wallis kommen Angehörige der Brandopfer zusammen. Auch Bundesräte und Staatsoberhäupte aus dem Ausland nehmen an der Gedenkfeier teil. Unterdessen ist klar, das Le Constellation zu Comontana war nicht brandschutzkonform eingerichtet und die Behörden haben es nicht richtig kontrolliert. Der vorbestrafte Barbesitzer ist erst seit vorgestern in Untersuchungshaft. Aus der Politik kommt die Forderung am Wallis, die Untersuchung zu entziehen. Der Fall sei zu gross für den kleinen Kanton.
Ja, Mauro Thöne, wie gross ist dein Vertrauen in die Untersuchung im Wallis?
Ja, mein Vertrauen ist klein in die Untersuchung. Oder? Man muss sehen, wir haben recht strenge Gesetze in diesem Bereich. Ich bin sehr gut vernetzt in Zürich mit der ganzen Bar- und Clubszene. Ich sage es mal so. Ich weiss, dass da zum Beispiel an den Oktoberfest oder an den Orten, wo viele Leute zusammen sind, dass da sporadische, unangemeldete und sehr strenge Kontrollen stattfinden. Und zwar Kontrollen, die dann auch die Leute, die kommen, kontrollieren. Also rotieren, dass es überhaupt keinen Geruch von Befangenheit gibt. Und sie sind streng, oder? Wenn sie Jacken vor einem Notausgang hat, dann gibt man ganz kurz Zeit und sonst wird das Lokal geschlossen. Das mag einen Veranstalter verärgern, das ist aber ganz wichtig. Und wie sich gezeigt hat, hat jetzt das im Wallis nicht stattgefunden. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass das jetzt bei dieser Untersuchung im gleichen Stil weitergehen könnte. Man kennt sich, man hat ein Gimmick, man war vielleicht 10 Minuten in der Schule, man hat mal einen Wein getrunken und so weiter. Also die gesetzlichen Grundlagen sind ja vorhanden, dass der Kanton Wallis und eine Tätigkeit gut hat, um den Geschmack von der Befangenheit, dass der übliche Geschmack nicht bleibt, Tätigkeit gut daran selber zu sagen, jawohl, wir geben die Untersuchung jetzt ab an einen anderen Kanton. Die Staatsanwältin hat schon ein Problem und man ist dort ein bisschen und so weiter. Das
also
ist ganz schlecht.
Also freiwillig an einen anderen Kanton, siehst du das auch so? Oder ist das jetzt einfach, dass man jetzt sagt, ja, weil da der Brandschutz nicht gut war, ist das ganze Wallis in einen Topf gerührt, wird auch die Untersuchung nicht gut laufen?
Ich denke, das liegt nicht an uns oder an sonst irgendjemand, sondern es liegt in diesem Raum, sondern es geht darum, was machen wir, um eben den Betroffenen, den Angehörigen, den Hinterbliebenen, dass wir die Situation können zu erklären. Und das geht. Sie verstehen die Situation nicht, wir verstehen es auch nicht, wir wissen nicht, wie es dazu hat kommen können. Es hat nicht dürfen passieren, da sind wir uns alle einig. Aber es ist sicher auch so, dass wir eine klare Gewaltentrennung haben. Wir haben einen Föderalismus und es ist halt einfach so, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Gemeinden wie auch der Kanton offenbar ihre Oberaufsichtspflicht nicht haben so wahrgenommen, wie sie es hätten sollen machen. Und jetzt geht es darum, dass man das eben lückenlos aufklärt, dass man wirklich jedes Blatt umdreht und dass man es erstens wichtigerweise für die Angehörigen macht, aber andererseits auch, wenn es schauen nicht nur die Schweizerinnen und Schweizer auf uns, auf den Kanton Wallis. Es ist auch international sehr, es ist ein brisantes Thema. Und da denke ich, ist es wichtig, dass der Kanton Wallis das sicher aufarbeitet, dass sie das machen. Aber ich denke, gerade weil diese Anscheinsproblematik vorhanden ist, dass sie sich überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre, externe Unterstützung zu suchen zu ziehen.
Also ich höre da raus, zweimal extern unterstützen oder abgeben sogar an einen außerkantonalen Staatsanwalt. Kann man ja machen, das gibt es auch in anderen Fällen. Wie siehst du?
Bis jetzt ist einfach das Vertrauen ins Verfahren noch nicht sonderlich gross geworden, weil es sind halt schwerwiegende Fehler passiert, die das Bild gegen raus schwierig machen. Und da kommt es zwei Punkte, die finde ich erschwerend dazukommen. Das ist es wird einen internationalen Druck geben, den gibt es jetzt schon, der wird noch massiv viel stärker werden. Das heisst, es muss ein Verfahren sein, das höchst präzise ist, fehlerfrei abläuft, weil man muss auch das Vertrauen wieder international aufbauen können, weil die Schweiz hat Schaden genommen jetzt aufgrund von dem tragischen Ereignis. Und der zweite Punkt ist, und das finde ich wirklich krass in diesem Fall, oder? Die Bevölkerung wird informiert über Social Media und dann über die Presse, die das aufnimmt, was man auf Social Media sieht. Also das heisst, die das Verfahren leiten, die haben bis jetzt allerdings gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendetwas aufzunehmen. Das heisst, umso weniger dürfen Fehler passieren, weil sie haben ja alle vorher schon gewusst, wie der Brand ist verursacht worden, was alles passiert ist. Das sind schwierige Umstände und am Schluss ist es im Kanton Wallis zu beurteilen, können sie das liefern und wenn sie es nicht können liefern, dann müssen sie unbedingt Hilfe holen.
Also ich höre jetzt von drüne, das Wallis ist einfach gesagt, ich muss jetzt bewusst einfach machen, nicht fähig, um das unabhängig zu machen. Ist das nicht ein bisschen einfacher? Ich muss man nicht sagen, wir haben Vertrauen in die Staatsanwaltschaft, dass sie das richtig untersucht. Das sind ja quasi, man macht das überall gleich. Das ist nicht im Wallis macht man es ein bisschen so, im Kanton Zürich ein bisschen so und im Kanton Bern so, sondern das wird doch überall nach gleichem Maßstab untersucht.
Ja, das wird überall nach gleichem Maßstab gemacht. Das ist richtig. Wir haben eine eidgenössische Strafprozessordnung. Aber oder ich sage denen nicht, ihr müsst es abgeben, aber einfach weil eben der Druck so hoch ist. Peter Gössi hat das gesagt, aus dem Ausland darf unter keinen Umständen, und das wäre das Schlimmste jetzt, oder? Nochmal, nachdem das ja gemeint tatsächlich sicherlich eine Mitverantwortung trägt, ist ja gar nie kontrollieren. Ja, wir haben nicht gewusst, warum wir nicht sind kontrollieren. Das ist ja ganz furchtbar, wenn man das so hört, oder? Wie der Gemeindepräsident. Und das ist einfach ein Schatten, wo jetzt auch der Kanton hat seine Aufsichtspflicht vernachlässigt. Es ist ja nicht nur gemeint. Es ist gemeint gegenüber dem Barbesitzer. Es ist aber auch der Kanton gegenüber der Gemeinde. Und dass das nicht der Schatten, dass man den wegbringt, das wird ganz schwierig. Und vielleicht hätte der Kanton Wallis wirklich gut daran, kann man ihm nicht reinreden, aber er kann es machen. Wir haben die gesetzliche Grundlage, ich habe es vorhin gesagt, geschaffen, dass er das abgibt, um einfach den Geruch, dass der Geruch weg ist.
Es ist jetzt niemand in dieser Runde aus dem Kanton Wallis. Aber ich bin sicher, wenn jemand aus dem Kanton Wallis ansitzen würde, würde er oder sie sagen, dass Wallis-Bashing das geht gar nicht. In dem Moment ist der falsche Moment.
Nein, aber es ist ja nicht das Wallis-Bashing.
Ich lese überall. Wallis, so ein Häferli, so ein Deckli. Das lese ich überall.
Nein, das ist nicht das Bashing. Das ist nicht die Aussage. Das stimmt überhaupt nicht.
Das können wir übrigens auch nicht beurteilen.
Das haben wir auch nicht. Das hat niemand von uns gesagt. Genau. Sondern es geht darum, dass der Geruch nicht entsteht. Und es ist ganz schwierig, in so einer Situation den Geruch
also, wegzubekommen. Also es ist ein gut gemeinter Ratschlag aus dem Rest der Schweiz, aus der Ausserschweiz.
Ich traue das den Walliserinnen und Wallisern durchaus zu, dass sie das selbstständig machen können. Und eben die Medien sie möchten gerne ein anderes Tempo, oftmals wie die Justiz. Die Justiz ist nicht so schnell wie die Medien. Und wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir der Justiz von dem Kanton Wallis die Zeit geben, um auch die Untersuchung gründlich zu machen und auch die Öffentlichkeit transparent zu informieren. Erstens mal das und andererseits müssen wir schon sagen, wir können nicht national in einen Prozess von einem Kanton eingreifen. Das muss der Kanton für sich entscheiden, ob sie das alleine können und werden seriös machen oder ob sie die externe Unterstützung in Anspruch nehmen oder nicht, in Form von einer Oberstaatsanwaltschaft von einem anderen Kanton. Aber das ist im Kanton Wallis überlassen, aber gut. Ich bin durchaus überzeugt, dass sie das auch können.
Also, was wir noch haben, in Kantonen, wo es eine Gebäudeversicherung gibt, der kantonale, dort sind die Brandschutzkontrollen rigoros. Braucht es eine Einführung in der ganzen Schweiz, so kommst du aus dem Kanton Schweiz, dort gibt es das auch nicht. Gibt es auch keine Gebäudeversicherung, kantonale?
Genau, also der Kanton Schweiz hat eine obligatorische Privatassekuranz. Das heisst, man muss, jeder, der ein Gebäude hat, muss das versichern. Kommt sonst übrigens auch keine Hypothek über. Also das wird sehr streng gehandhabt. Ich habe mich darum auch extra mit dem kantonalen Verantwortlichen in Verbindung gesetzt und habe gefragt, wie sieht das denn bei uns aus, weil wir eben auch keine obligatorische kantonale Versicherung haben. Das wird einfach verpauschaliert und das geht auch nicht. Weil am Schluss ist es entscheidend, wie es umgesetzt wird, was steht im kantonalen Gesetz. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass der Kanton zuständig ist bei allen öffentlichen Gebäuden, also Restaurants, Baren, Schulen, Kirchen, was es alles gibt. Dort geht der Kanton schauen und auch bei den Wohngebäuden, die über 6 Stockwerke haben. Und das sind ausgebildete Brandschutzexperten. Das sind nicht irgendwelche
Hobby. Also es ist ein Vollzugsproblem und man muss nicht alles die ganze Schweiz über den gleichen Leist schlagen.
Ja, es ist ein Vollzugsproblem. Oder? Und die Gesetze, die man hat, die muss man umsetzen. Und meines Erachtens funktionieren, weil weil der Kanton Wallis hat sehr strenges Gesetz, oder jährliche Kontrollen. Es ist aber nicht richtig umgesetzt worden, also offensichtlich nach dem, was man gehört hat.
Einverstanden, es braucht keine neuen Regelungen, sondern eine klare Umsetzung.
Ja, es braucht definitiv keine neuen Regelungen. Übrigens, ich habe mich auch erkundigt, also der Kanton Zürich, einfach zu sagen, hätte so eine, hätte, das ist die Gebäudeversicherung, ist da gerade nebendran, die machen auch die Kontrolle machen, richtigerweise streng. Ich habe das vorhin auch mal gesagt, auch wenn man sich aufregen tut. Aber da hängt das Leben davon ab. Oder? Aber im Kanton Wallis wird ja, glaube ich, nächstens, hat jetzt unabhängig von dieser ganz schlimmen Tragödie, tut das Kantonsparlament darüber diskutieren, ob man so eine Regelung mit der Gebäudeversicherung macht. Aber es braucht sicher nicht neue Regeln. Oder wenn die Regeln, nur schnell, wenn die Regeln da sind, dann müssen sie aber kontrolliert werden. Und das hat die Gemeinde und der Kanton nicht gemacht.
Machen sich die beiden jetzt nicht ein bisschen einfach und sagen, ja, es ist nur ein Umsetzungsproblem?
Gut, wir können natürlich darüber spekulieren, was der Brandfall hat können verhindern oder was nicht. Ob es jetzt eine Gebäudeversicherung gäbe oder nicht, das wissen wir nicht. Und ob es jetzt etwas hätte, was man hätte verhindern können, das wissen wir auch nicht. Aber die Erfahrung ist sicher, dass eine Gebäudeversicherung eine gewisse Sicherheit gibt. Es gibt eine gewisse Struktur. Sie haben genügend Ressourcen. Man kann gewisse Präventionen durchführen. Für das ist es natürlich sehr gut. Ich komme aus einem Kanton, der so eine Gebäudeversicherung hat. Und wir haben relativ gute Erfahrungen gemacht. Aber pauschal behaupten, dass wenn wir eine Gebäudeversicherung gehabt hätten, dass so ein tragisches Ereignis nicht wäre stattgefunden, das können wir in diesem Moment nicht sagen.
Also der Brandschutz muss den Kanton überlassen und der Gemeinde.
Einfach nur schnell, Gebäudeversicherung, das sind dann eben die Experten. Es geht ja nicht um den Versicherungsschutz.
Sondern genau, es geht um die Kontrolle.
Und gehen kontrollieren.
Aber ich meine, aber brennen tut es in der Schweiz überall gleich. Muss man dann nicht die Kontrolle vielleicht regulieren?
Oder dass man nach so einem Ereignis nochmal über Gesetzgebung gehen muss, ob da irgendwo Lücken bestehen, ob Fehler drin sind, ob man das anpassen muss, die heutigen Gegebenheiten, das ist selbstverständlich. Aber man kann nicht einfach sagen, dass die eine kantonale Gebäudeversicherung haben, dass dort alles funktioniert und die es nicht haben. Weil das ist ein ähnliches Bashing, wie es stattfindet gegen Wallis. Man kann nicht verpauschalieren, es geht einfach nicht. Und dass das jetzt naheliegend ist, weil das gerade irgendwie so, da kann man so gut mitmachen, das funktioniert nicht. Oder? Und das ist selbstverständlich, dass man die Gesetzgebung jetzt kontrollieren muss. Ja. Wenn man Lücken findet, dann muss man es anpassen. Aber vor allem das Umsetzen ist dann eben das Relevante. Vielleicht noch ein Punkt. Oder? Das heisst einfach auch, es braucht dann die entsprechenden Mittel, es braucht das Geld und es braucht auch Personen, die das überhaupt umsetzen können.
Wir kommen zum zweiten Thema. Das Volk soll entscheiden, ob die Schweizer Rüstungsfirmen einfacher Waffen ins Ausland exportieren dürfen.
Das Parlament will die Waffenexportregeln deutlich lockern. Ausgewählte Staaten sollen auch dann dürfen in der Schweiz Waffen kaufen, wenn sie im Krieg sind. Und sie sollen diese Waffen dürfen an Drittstaaten weitergeben. Mit den zusätzlichen Aufträgen wollen die Bürgerlichen die Schweizer Rüstungsindustrie retten und damit die eigene Verteidigungsfähigkeit sicherstellen. Die Linken haben das Referendum ergriffen. Sie befürchten Schweizer Waffen in Schurkenstaaten und Bürgerkriegsländern und sie kritisieren, dass die Ukraine von der Lockerung nicht profitieren soll.
Also Frau Rumi, die Zeiten haben sich einfach geändert. Die Schweiz braucht eine starke Armee und eine starke Armee braucht im Hintergrund starke Rüstungsfirmen, weil im Konfliktfall muss sie ja von irgendwo ausgerüstet werden.
Ja, die Änderung von dem Kriegsmaterialgesetz, das ist ja ein absoluter Dammbruch, ein sicherheitspolitischer Dammbruch. Die Vorlage möchte, dass wir ab jetzt in Zukunft schweizerische Kriegsmaterialien in Bürgerkriegsländer, in Schurkenstaaten, wie wir es vorhin gehört haben, und auch in internationalen bewaffneten Konflikten exportieren. Und das passiert nur, weil die Wiederausfuhrkontrolle nicht stattfinden wird. Und da nimmt sich die Schweiz halt schon massiv aus der Verantwortung. Und ich persönlich finde, das ist aussen- und sicherheitspolitisch ein absoluter Paradigmenwechsel. Und wegen dem haben wir das Referendum ergriffen.
Also du sagst, oder? Die Schweiz exportiert in ein Land und von diesem Land geht es dann irgend zu einem Schurkenstaat. Das ist doch das, was jetzt möglich ist neu.
Ich stehe einfach fest, oder? Ich bin ja in der Sicherheitspolitischen Kommission. Wir haben ganz lange an dem Gesetz herumgemacht, bis wir jetzt diese Lösung präsentiert haben. Und ich stelle fest, es ist nicht gelesen worden. Weil es hat ja klar drin, wenn für die Schweiz relevante und vor allem auch neutralitätspolitische und neutralitätsrechtliche Bedenken sind, dann gibt es eine Sperre. Also es ist nicht so, dass die Waffen einfach ganz direkt geliefert werden. Aber man hat in der Vergangenheit hat man, das Kriegsmaterialgesetz derart korrigiert, dass es kaum mehr Firmen in der Schweiz gibt, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass da entsprechende Rüstungsgüter produziert werden. Und das heisst natürlich für die Armee ein ganz grosses Problem. Ohne Waffen gibt es keine Armee und ohne Armee, Fahrerumi, gibt es auch keine Sicherheit in diesem Land. Die Armee hat die Aufgabe, unser Land zu verteidigen, wenn wir allenfalls von außen angegriffen werden.
Aber hätte man jetzt nicht in die andere Richtung übermarkt, dass das eben möglich ist? Der Mauro Twiner sagt, ja, man kann das noch stoppen und so. Ich will das noch sehen.
Nein, das haben wir nicht. Also, weil das ist das, was im Gesetz steht. Oder? Also, der Bundesrat kann immer noch sagen, das darf man nicht exportieren, aus neutralitätspolitischen Gründen, weil Menschenrechte verletzt werden.
Also, Donald Trump nicht sagen, ihr dürft das nicht weiter exportieren, schon aus Angst vor, da kommen wieder neue Zölle?
Nein, also zuerst mal, oder, wir haben am Anfang eine Liste mit Ländern, vor allem europäischen Ländern, wo man es überhaupt exportieren darf. Und der Bundesrat kann bei jedem einzelnen Export immer noch sagen, dass das nicht stattfinden darf. Und man muss einfach schon sehen, oder, man hat jetzt das Kriegsmaterialgesetz vor rund 4 Jahren verschärft, was dazu geführt hat, dass die Rüstungsindustrie praktisch am Boden ist, innerhalb von 4 Jahren. Wir sind in einer Situation, in der wir auf europäischem Boden Krieg haben. Und wenn man will, dass die Schweizer Armee noch irgendwie ein bisschen einsatzfähig bleibt, dann braucht man einfach eine Rüstungsindustrie. Und wir werden keine Rüstungsindustrie mehr haben, wenn kein Land mehr von der Schweiz irgendetwas kauft. Und diese Situation haben wir jetzt gehabt, was dazu geführt hat, dass Firmen ins Ausland sind, ihre Munition halt im Ausland produziert haben. Und nur weil man in der Schweiz nicht darf, heisst das nicht, dass kein Krieg mehr stattfindet.
Also es ist gelockert worden, aber der Bundesrat kann immer noch Nein sagen.
Eine kurze Replik an beide. Es gibt keinen Automatismus. Also der Bundesrat muss eben aktiv Ja oder Nein sagen. Und also
traust du das nicht zu?
Ich habe in der Vergangenheit nicht die Erfahrung gemacht, dass der Bundesrat wirklich dann in der Lage wäre, dort auch zu sagen, dass er dort zum Beispiel die Ausfuhr oder Export einschränken würde. Und andererseits, ich bin absolut mit der Petra Gössi einig. Ja, ich höre aus deinen Aussagen heraus, dass die Rüstungsindustrie dann am Boden wäre. Das ist ja so. Die Einzigen, die offenbar von dem Ganzen, von dieser Änderung profitieren, ist die Rüstungsindustrie. Meine Partei hat sich dann zumal dafür eingesetzt, dass wir eine moderate Öffnung haben, dass Schweizer Kriegsmaterialien der Ukraine zugeliefert werden, damit sie sich selber verteidigen können. Aber Stand jetzt profitieren die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht. Es ist rein die Rüstungsindustrie, die profitiert. Und das ist natürlich neutralitätsrechtlich ein grosses Problem. Auch was die Glaubwürdigkeit der Schweiz betrifft, ist das ein sehr grosses Problem. Und auch rein sicherheits- und außenpolitisch, wie ich es vorhin gesagt habe, ist es völlig unglaubwürdig.
Nein, aber. Oder ich sage es noch mal. Der Bundesrat muss jedes Geschäft anschauen. Das war das bis anhin auch schon so. Gewesen. Und dass er das macht, Fahrerumi, das hat er gezeigt im Fall der Ukraine, indem er dort eben gesagt hat, es geht nicht, weil das Land in einem bewaffneten Konflikt involviert ist, dass Waffen, die Deutschland gekauft hat, dass das weitergeht. Dort hat er einen Riegel geschoben. Das heisst, er macht das. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2. Die Rüstungsindustrie gibt es nicht, indem wir irgendwelche Waffen weiterliefern an die Ukraine. Die Rüstungsindustrie gibt es nur dann und kann dann gestärkt werden. Und eure Partei hat in der Vergangenheit die Rüstungsindustrie kaputt gemacht. Das ist nun halt mal so. Mit der Korrekturinitiative. Oder da hat die Rüstungsindustrie gesagt, wir können so nicht überleben. Und somit kommt die Schweizer Armee kommt entsprechend auch keine Waffen über aus dem Ausland. Und das rächt sich im Fall, falls die Schweiz angegriffen wird. Ich sage es nochmal, die Armee hat einen Verteidigungsauftrag, der ihre Bundesverfassung gibt. Das ist nicht irgendetwas Blutes. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt keine Armee. Das schaltet in eurem Parteiprogramm rein. Punkt, aus, Ende, Amen. Dann geht das aber auch zu.
Also geht es für euch um gegen die Armee?
Natürlich.
Ich glaube, wir müssen jetzt Äpfel nicht mit Birnen mischen. Es geht darum, dass der Entscheid von ganz vielen Menschen in diesem Land nicht gutiert wird. Und wegen dem haben wir auch das Referendum lanciert. Und ich bin mir ganz fest davon überzeugt, das ist nicht das erste Mal, dass eine Vorlage vom Parlament vor das Volk keine Chance hatte. Und wegen dem bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass wir Erfolg werden haben mit diesem Referendum.
Ja, aber Petra Gössi, ist es um jeden Preis geht es um die Rüstungsindustrie? Auch wenn es dann halt im Zweifel einmal passieren kann, dass Waffen irgendwo landen, wo man es nicht will.
Ja, man hat jetzt einfach gesehen, wir haben ja jetzt sehr ein scharfes Kriegsmaterial gesetzt. Also das hat jetzt das Parlament auch abgeändert. Aber das, was aktuell gültig ist, ist so scharf, dass man selbst in der Zulieferungskette die Schweizer Produkte nicht mehr kauft. Also das heisst, wir haben wirklich nachher keine Rüstungsindustrie mehr. Und das haben wir jetzt innerhalb von 3 bis 4 Jahren schon gesehen. Also, weil vorher haben wir man hat das verschärft vor 4 Jahren, das Kriegsmaterialgesetz, und das ist das Resultat
daraus. Und da muss man das Risiko einfach in Kauf nehmen, dass es bei
Nein,
Terroristen
landet, bei Diktatoren. Nein, wir haben immer während die bewaffnete Neutralität. Oder? Das ist auch das, wo wir haben ja die Neutralitätsinitiative, wo wir dann darüber abstimmen, aber das, was völlig unbestritten ist, wo auch weit über 90% der Bevölkerung zustimmend ist, dass wir eine immerwährende bewaffnete Neutralität haben. Und das bedingt einfach auch, dass man eine Armee hat, die einsatzfähig ist und wo man auch mit Rüstungsmaterialien ausrüsten kann.
Zuerst der Angriff auf Venezuela, inklusive Verhaftung des Diktator Maduro. Und als nächstes ist Grönland auf der Liste.
We need Greenland. Wir brauchen Grönland, das die klaren Worte von Donald Trump. Die Übernahme durch die USA sei sicherheitspolitisch notwendig zum Schutz von Russland und China. Klar ist auch, die Inseln im Nordatlantik verfügt über Ressourcen wie Öl und seltene Erde. Grönland gehört zum Königreich Dänemark und damit zur NATO. Grönland und Europa warnen die USA eindringlich vor einer Annexion. Beim Donald Trump stossen sie auf taube Ohren. Sein Umfeld verbreitet eine US-Fahne über Grönland mit dem Kommentar «Bald».
Peter Gössi, nimmst du Donald Trump da ernst? Bis jetzt hat er ja so Sachen, die er angekündigt hat, eigentlich immer gemacht.
Ja, ich nehme ihn sehr ernst. Und ich glaube, es wird tatsächlich schwierig, oder? Ein NATO-Land greift faktisch ein anderes NATO-Land an, annektiert.
Also du glaubst, das kann bis zu militärisch gehen?
Ja, also, das ist einfach das, was er gesagt hat. Ich meine, Glauben nützt mir da gar nichts. Ich habe einfach zugelassen und habe es gehört. Bis jetzt hat er es umgesetzt, was er gesagt hat. Einmal zu weiten Teilen. Das heisst, früher oder später gehe ich davon aus, wird er das machen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil oder, die seltene Erde ist ja jetzt China Weltherrscher. Und das heisst, Amerika will unter allen Umständen, das haben wir bei Venezuela gesehen, darum jetzt eben das Interesse an Grönland, will eben sich auch seltene Erden sichern. Wie kann er das, wenn er eben Grönland annektiert? Und mit dem, es geht dann eben nicht nur die NATO, oder? Ich meine, die dänische Premierministerin hat gesagt, dass dann die NATO Geschichte ist. Ich glaube, ja, das ist dann tatsächlich ein Szenario. Wir öffnen aber eben eine Tür und Tor, dass China nachher Taiwan
annektieren kann. Taiwan zum Beispiel, das ist ja, das ist ja dann der nächste Schritt. Wenn das die USA macht, kann das ja auch China machen.
Oder ich meine, das Thema Grönland, das ist ja nicht das erste Mal, dass die USA über Grönland, das kommen sie immer wieder, weil Grönland ein ganz spezieller Ort ist und das tatsächlich für Amerika, wenn
strategisch relevant.
Strategisch relevant, absolut, ja. Und immer wieder hat man mal gesagt, machen sie so oder man tut es anders. Ich finde, man müsste jetzt das, und da bin ich fest der Überzeugung, vertraglich reden, das kann man vertraglich regeln. Wenn es dort einen Angriff gibt, dann funktioniert das nicht. Zumal ja Dänemark auch nicht in der Lage ist, das Grönland selber zu verteidigen, dann wäre NATO gegen NATO. Also dann ist NATO dann tatsächlich geschickt. Oder? Es gibt eine ganz schwierige Sache. Ich denke es nicht, dass man auf das Grönland militärisch jetzt losgeht. Also mindestens hoffe ich das nicht. Sondern ich hoffe viel mehr, dass man da an den Tisch sitzt und das jetzt regelt. Weil das Grönland, das, auch wenn jetzt Donald Trump weg ist, dann kommt das in den nächsten wieder. Es sind ja nicht nur republikanische Präsidenten, die sich über das Grönland Sorgen machen. Es waren auch demokratische Präsidenten. Also die Geschichte ist nicht neu.
Aber zeigt das nicht viel mehr? Oder? Die EU reagiert relativ zurückhaltend. Die Schweiz, die offizielle Bundesrat, reagiert gar nicht. Man schaut das ein bisschen an, nimmt das ein bisschen an. Dass das Europa aktuell eigentlich zerrieben wird zwischen diesen anderen Blöcken?
Ja, also es ist so, der Donald Trump ist eine Gefahr für Europa. Ihm ist die transatlantische Partnerschaft, geschweige denn die transatlantische Sicherheitsallianz NATO komplett egal. Er bricht völkerrechtlich bindende Verträge wie NATO oder auch die UN-Charta. Er macht sich lustig über Staatschefs und er nimmt uns auch überhaupt nicht ernst. Und man muss auch sagen, wir sind als Europa keine Militärmacht. Und ich rede jetzt nicht über die autonome Landesverteidigung, sondern wir haben uns über Jahrzehnte abhängig gemacht von der USA. Und das ist jetzt eben, das resultiert jetzt darin, dass auch wenn die USA Grönland angreifen sollte und wir wissen, er macht, was er sagt, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit, uns zu wehren. Und das ist sehr besorgniserregend. Und jetzt wird es vielleicht wirklich endlich mal Zeit, uns mit unseren europäischen Nachbarn zusammenzuschaffen und zu schauen, dass wir uns verteidigen können, wenn es denn so weit wäre.
Ist das nicht genau das Signal? Oder? Die Kleine, oder? Wir haben Europa schon relativ klein, wenn man das weltweit anschaut, die Blöcke anschaut. Muss man nicht sagen, die Schweiz gehört zu Europa.
Nein, um Himmels Willen, das wäre ja völlig der falsche Weg. Da ist ja klar, dass die SP jetzt wieder mit dem kommt. Das sind jetzt die Rahmenverträge. Sie wollen das natürlich. Sie wollen schnurstracks das.
Aber,
Moment,
lass mich mal. Wenn schon Europa zerrieben wird, dann sind wir so ein
Schweiz Bröckchen. Hat doch da, oder? Das Europa ist ein Moloch mit derart viel Problemen. Und dann kommt die kleine Schweiz und meint, dann sie hängen in dem Europa die Problemlösung. Um Himmels Willen. Es ist ganz wichtig, dass die Schweiz weiterhin neutral bleibt. Wir sind durch das ferngeblieben von allen. In einem schweren Krieg. Das will ich doch klar sagen. Das ist das Erste. Und zweitens, jeder nimmt uns ernst, weil wir eben eigenständig sind und draussen aus dem Europa. Europa kann das Problem Grönland ganz sicher nicht lösen, wie der Pfarrer Rumi erzählt hat.
Danke vielmals, Mauro Tuena, Petra Gössi, Pfarrer Rumi, für die engagierte Diskussion. Morgen im Tagtäglichsgast ist dann voraussichtlich der Roger Schawinski, der der Boomer-Generation in einem Buch Tipps gibt, um das Leben zu geniessen. Und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend im Namen des ganzen Sonntag-Teams. Ade miteinander.